Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute mit einer kleinen Spezialfolge. Wir haben den BMW-Chefingenieur Valentino Conti zu Gast, der mit uns über eines der heißesten Themen in der bisherigen Saison spricht, das Energiemanagement. Wie viel Arbeit in die Strategieplanung eines Rennens einfließt und noch so viel mehr hörst du in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Überraschung. Damit hättet ihr wohl nicht gerechnet. Sonderfolge im E-Pod-Feed. Ach, ist das alles schön. Und dann auch noch zu einem so tollen Thema. Auch in einer Spezialfolge ist natürlich mit dabei Tobi Wirz.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und ebenfalls am Start, ich habe ihn gerade im Intro schon erwähnt, BMW-Chefingenieur Valentino Conti.
Guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf.
Wo erreichen wir dich gerade?
München, Headquarter. Oh. Genau, in einem Besprechungsraum für mich allein.
Ganz alleine, weil man ja wahrscheinlich auch nicht mit so vielen Leuten in Besprechungsräume gleichzeitig darf, ne?
Das kommt ganz erschwerend on top, ja.
Erzähl uns mal ein bisschen was über dich selber. Wer bist du? Warum reden wir mit dir? Was war so dein Werdegang? Erzähl mal was über dich.
Okay, also ich bin der Chefingenieur von unserem Formel E-Projekt. BMW i-Andretti Motorsport bin ich jetzt seit 2 Jahren quasi der Chefingenieur. Davor war ich Renningenieur. 2 Jahre, damals in Saison 4 war das noch Andretti mit ein bisschen BMW und dann in Saison 5 vollends, Renningenieur vom Alexander Sims und dann, wie gesagt, seit letzter Saison bin ich dann Chefingenieur. Davor habe ich auch schon einen Haufen Motorsport gemacht, also seit 2004, also hauptsächlich DTM als Renningenieur, natürlich angefangen als Performance-Ingenieur und dann im Prinzip Start Opel 2 Jahre, dann restliche Zeit Mercedes und seit 2012 dann bei BMW. Genau, und dann, wie gesagt, ab 2017 quasi Formel E.
Okay, welche Aufgaben fallen denn da insbesondere in deinen Verantwortungsbereich? Bist du da eher für den direkten Austausch mit den Fahrern zuständig oder quasi der Mannschaftskapitän vor Ort? Beschreib das mal.
Man kann sagen, das ist im Prinzip wie Mannschaftskapitän. Also im Prinzip der ganze Einsatz und aber auch die Test- und Entwicklungsarbeit, die wird quasi von mir gesteuert. Also das mache ich natürlich nicht alleine. Wir haben da klar auch Projektgruppen und Projektleiter und so weiter. Aber so, ich sage alles, was Track Engineering und Performance und so weiter, das Ganze aufzustellen, das Programm oder beziehungsweise dann den Einsatz zu leiten, ist quasi in meiner Verantwortung. Genau.
Wir wollten heute mit dir auch so ein bisschen über das Thema Energiemanagement reden, was ja auch ein Riesenteil von deiner Jobdescription quasi ist. Und das ist ja auch wohl das wichtigste Thema in der Formel E. Das ist eine Sache, die sehr komplex werden kann. Ja. Deswegen finde ich es zumindest immer am einfachsten, sich vorzustellen, wie man das einem Kind erklären würde. Das heißt, wie würdest du Energiemanagement in der Formel E so einem Kind erklären?
Ja, okay. Also ich meine, wenn man jetzt anfängt, ja, die Rennen sind ja zeitlich limitiert. Das ist mal der erste Faktor, was schon mal bedeutet, wir haben 52 Kilowattstunden zur Verfügung und die müssen wir, sage ich mal, in der Zeit, die uns vorgegeben wurde, also 45 Minuten plus eine extra Runde, müssen wir das quasi aufteilen und schauen, ob wir hinkommen damit. Hinkommen, im Prinzip Rundenzeit, also man könnte jetzt als allererstes, schaut man halt immer, würde es gehen flat out, also normal zu fahren, das würde dann nicht gehen. Da wäre nicht genug Energie zur Verfügung und dann musst du halt eben schauen, wie kannst du quasi deine Geschwindigkeit, darum geht's ja, so reduzieren, oder besser gesagt, reduzieren ist falsch, sondern in welchem Maß oder wie kannst du am effizientesten langsam werden, dass du quasi mit der Energie haushalten kannst, die dir zur Verfügung steht und du das aber auch in der Zeit aufteilst. Das ist quasi das sind die Basics. Einfach zu schauen, wie das geht. Und dann wird halt ausprobiert, beziehungsweise halt auch simuliert, wie das ganze Thema am effizientesten geht. Das ist ja das Wichtigste. Also wir wollen so wenig wie möglich Rundenzeit verlieren und aber so viel wie möglich Energie gewinnen oder einfach nicht verbrauchen. Das ist quasi das, was wir versuchen zu erreichen. Und das wird dann eben simuliert und dann auch vorab nachgefahren im Simulator und ja, dann auf der Strecke quasi so eingesetzt. Ja, so das ist, sage ich mal, das Grobe. Ist natürlich im Detail sehr, sehr anspruchsvoll und da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, weil es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Energie zu sparen. Also man könnte jetzt überlegen, dass man das durch den Einsatz vom oder ja, wie sehr man quasi aufs Gas oder auf die aufs Gas tritt, sage ich mal, da kann man ein bisschen Energie sparen, also quasi minimieren, dass irgendwelche Räder irgendwie zu viel Schlupf haben oder eben halt reine Kosten, also im Prinzip vom Gas gehen, also wenn ich auf der Geraden bin, einfach vom Gas zu gehen, das ist auch eine Möglichkeit oder dann halt einfach zu rekuperieren. Ist eine Möglichkeit, also quasi über die Hinterachse Energie zurückzuführen. Und die letzte Möglichkeit ist eigentlich in Kombination, das ist das Bremsen, weil da wird es ja quasi mit der Bremse an der Vorderachse die Energie verpufft, aber zusammen halt mit der Rekuperation an der Hinterachse findet da auch wieder ein bisschen Energierückgewinnung statt. Genau, also das ist so mal grob das Layout.
Ja, jetzt ist ja der Fahrer derjenige, der im Endeffekt am Lenkrad sitzt und das da quasi die Kontrolle hat oder ich sag mal das, was ihr ausarbeitet, dann noch ausführen muss. Was genau ist denn da euer Aufgabenbereich als Ingenieursteam während des Rennens?
Ja, also während dem Rennen, klar, also wir schauen, dass wir im Fenster sind, im Energiefenster, also sowohl einfach mal, dass wir das Rennen schaffen und ankommen. Wir wissen genau, wo wir stehen wollen mit unserer Energie und unserem Verbrauch. Also eigentlich wissen wir das Runden genau, wo wir sein sollten. Klar, da gibt es ein bisschen eine Unwägbarkeit. Das ist, wenn die Rennen zwischen zwei Runden sind. Also dadurch, dass es ja nicht definierte Rundenzahl ist, sondern auf Zeit, ist eigentlich das Anspruchsvollste, wenn die Rennen zwischen zwei Runden sind. Ich meine, Klassiker war Valencia, sage ich mal, Valencia 2, wo wir wirklich definitiv dazwischen waren, zwischen zwei Runden und wo wir dann ja auch aktiv entschieden haben, dass das Rennen eine Runde kürzer wird in dem zweiten Rennen. Das ist, also wie gesagt, das müssen wir immer überwachen und müssen wir schauen, wo wir da stehen. Es ist natürlich einfacher, wenn du in Führung bist, weil du weißt selber, was du machen möchtest. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da in die letzte Runde reinkommen und sagen, ah ja, warte mal, wir könnten jetzt eigentlich eine Runde später. Das wird schon vorher quasi geschaut, wo du hinkommst und wo du stehst. Und das wird dann die ganze Zeit quasi gemonitort und dann wird halt entschieden, bist du auf Plan oder musst du anpassen? Und dann hast du halt Möglichkeiten, das anzupassen. Das ist unsere Hauptaufgabe und das werden, also jedes Fahrzeug hat da ein Ingenieursteam hinter sich, also den Renningenieur, der die ganz viel von der Kommunikation macht. Dann ein Performance-Ingenieur, der quasi schaut, dass wir da auch, wie wir da on target sind. Und dann haben wir noch zwei, drei zusätzliche Ingenieure im Background, die das auch immer überwachen, halt auch gerade die Thematik Runden. Wo stehen wir auf die totalen Runden? Wie sind wir on target? Wie ist der Fahrer on target? Was müssen wir machen? Was müssen wir anpassen? Also das ist jetzt auch wieder relativ grob erläutert, was wir so im Background machen. Und dann gibt es natürlich immer wieder Entscheidungen zu treffen, wo dann ich, sage ich mal, den Final Call habe, was wir machen, sprich Valencia auch wieder, eine Runde länger oder kürzer, was machen wir? Das wird dann entschieden, quasi dann Final Call von meiner Seite. Genau.
Wie viele Leute sind daran beteiligt? Also du hast ja gerade schon einige Rollen beschrieben, die zumindest vor Ort an der Strecke sind. Wie viele Leute sind an allgemeinen Entscheidungsprozessen an einem Rennwochenende bei euch beteiligt?
Okay, also Ingenieure selber, muss ich jetzt mal grob zählen, was wir vor Ort haben. Also vor Ort, ich meine, die Pässe sind ja limitiert und auch das Personal im, also es gibt so eine Remote Room, ja, jedes Team hat einen Remote Room, da ist das Personal auch limitiert, also auf 6 Leute. Also da sitzen, in München ist es jetzt bei uns, sitzen 6 Leute, die da quasi unterstützen, die auch schauen, was die Competition macht, das überwacht und uns die Info vor an die Strecke liefert, quasi über Funk. Und dann vor Ort eben haben wir, wie gesagt, pro Fahrzeug 3 Ingenieure, also 2, also ein Performance, ein Renningenieur, ein Systemingenieur, der quasi nur das System überwacht. Das haben wir mal 2. Dann haben wir noch 2 weitere Performance-Ingenieure, die dann sich auf das Energy-Management während dem Rennen fokussieren. Dann haben wir noch einen weiteren Ingenieur, der quasi den Antriebsstrang und die Funktion da überwacht. Also im Totalen, ja, sage ich jetzt mal vor Ort, 6, 10, ja, so um die 10 Ingenieure sind es vor Ort.
Okay, ohne zu sehr jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber für welche Rennsituationen habt ihr denn verschiedene Mappings eures Antriebs parat? Das ist ja auch eng mit dem Energieverbrauch verknüpft.
Ja, also wie gesagt, vom Antrieb selber, vom Mapping ändert sich es eigentlich nicht so viel. Also wie gesagt, wir schauen immer, dass wir halt so effizient wie möglich unterwegs sind. Was wir haben für das Energy Management ist einfach, ja, das habt ihr bestimmt auch schon gehört, dass da der Fahrer eben so Beeps bekommt, damit er weiß, was er tun muss. Und das wird eben, wie vorher schon erwähnt, das wird vorab simuliert, wird quasi alle möglichen Szenarien ausprobiert, also theoretisch von nur Coast, also nur Coast, also nur vom Gas gehen, wird dann verglichen zu nur Regen. Und das wirklich pro Kurve wird alles quasi im Simulationstool abgefragt und wird geschaut, was die effizienteste Möglichkeit ist. Das wird dann quasi zusammengestrickt und dann quasi rausgegeben. Und dann gibt es die in unterschiedlichen Abstufungen, weil wir ja unterschiedliche Energieverbräuche fahren wollen oder wir müssen auch flexibel sein. Wie gesagt, wenn es eine Runde kürzer wird, dann habe ich mehr Energie zur Verfügung. Wenn es eine Runde länger wird, da habe ich weniger Energie zu. Also deswegen darf ich da mehr oder weniger verbrauchen. Und da gibt es halt Abstufungen. Wir haben dann so ungefähr so um die, für eine einfache Sequenz, sage ich mal, haben wir so ungefähr 20 verschiedene Strategien, die wir auswählen können. Verbrauchsoptimiert, sage ich jetzt mal.
Ein weiteres so halbwegs unbekanntes Thema für den Otto-Normalzuschauer sind Faktoren, die einen Rennen limitieren können. Man hört ja zum Beispiel so von Temperature-Limited-Rennen oder Energy-Limited-Rennen. Was heißt das und was für Limitierungen gibt es sonst noch?
Ja, also Energy Limited sind im Prinzip alle Rennen, die normal ja zu Ende gefahren werden. Also ich sage jetzt, wenn keine großen Interventions sind. Ich meine, in der Vergangenheit gab es ja das Thema, dass es nicht diese Energy Reduction gab, die vom Reglement, also eine Minute Safety Car oder eine Minute Focus Yellow entspricht gleich eine Kilowattstunde Energy Reduction. Also dass es noch nicht gab, was ganz oft der Fall, dass ein Rennen, was eigentlich energielimitiert war, plötzlich Energy Unlimited wurde, also im Prinzip Full Push und damit auch gar keine strategische Herausforderung mehr, sondern eher fahrerische Herausforderung, wobei das dann meistens immer in ziemlich viele Crashes und so weiter geendet hat. Also es wurde eigentlich nicht besser und für mich persönlich auch war das nicht die richtige Richtung für die Formel E, weil das ist für mich eigentlich die Essenz und auch das, was es wirklich super spannend macht, ist eben dieses Energy Management und wer teilt sich's besser ein und wie kann man den Gegner da vielleicht überlisten oder wie kann man dann besser überholen, sind ja lauter so Themen, die da mit reinspielen. Also insofern war das mal das eine Thema, das ist ja dann zum Glück geändert worden, wobei da gab es ja dann auch andere Probleme, sprich Valencia wieder, Valencia 1, was auch, sage ich mal, ein bisschen schade war, auch zu erwarten war, sage ich mal, so wie das Reglement gestrickt war, dass der Tag kommt, dass das passieren kann. Ist dann ja auch passiert. Jetzt ist es ja auch wieder angepasst worden, wobei da meine, ja, meine persönliche Meinung ist, ich finde es eigentlich nicht so gut, dass man das so extrem wieder gehen musste, sage ich mal, die letzten 5 Minuten, dass da dann, oder wenn man, sage ich mal, in die letzten 5 Minuten reinfährt mit dem Safety Car, dass da einfach keine Energiereduzierung kommt oder gibt. Die Chance ist da jetzt auch wieder groß, dass es dann wieder Energy Unlimited wird in den letzten 5 Minuten. Und dann verliert man da wieder ein bisschen von der Formel E-spezifischen. Das hätte man für mich ein bisschen anders lösen können, aber mein, das ist jetzt so. Und ich hoffe, dass es vielleicht auch noch mal überdacht wird für die nächste Saison.
Ja, dann ein weiterer Punkt, wo man, ich sag mal, von Seiten der Formel E und auch vom Batteriehersteller ein bisschen zugeknüpft ist. Die Rekuperation ist ja nicht konstant über den gesamten Ladezustand der Batterie möglich.
Nee.
Wir wissen das deshalb, weil schon mal Strafen ausgesprochen werden, weil da Konkurrenten gegen verstoßen haben. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch schon mal vorgekommen ist.
Noch nie.
Wir hatten das in Shakedowns oder gerade am Anfang, also Saison 5, ich glaube, da in Riyadh hat es uns da auch erwischt. Es war Geldstrafe da zu dem Zeitpunkt, aber wenn es im Rennen passiert, ist halt Drive-Thru.
Genau, richtig. Offiziell gibt's da keine Informationen, die an uns weitergetragen werden. Wie groß ist denn grob gesagt der Einfluss, den diese Einschränkungen, diese Beschränkungen nur haben?
Ja, ich meine, am Ende des Tages ist es klar, du willst eigentlich so früh wie möglich anfangen zu rekuperieren. Das willst du, jedes bisschen willst du mitnehmen. Wir haben aber eine Kurve im Prinzip von der Batterie, ab wann was möglich ist, ab wann das zugelassen wird. Und wenn es diese Strafe gibt, dann ist es einfach so, dass das einfach nicht eingehalten wurde. Das ist aber, sage ich jetzt mal, bei den meisten mittlerweile softwaretechnisch, würde ich sagen, abgefangen. Also ich bin immer noch überrascht, dass es tatsächlich, also ich glaube, es war auch diese Saison das ein oder andere Mal bei dem einen oder anderen, dass es noch vorkam. Eigentlich sollte es nicht mehr vorkommen, weil es normalerweise softwaretechnisch abgefangen werden kann. Wir wissen, ab wann wir voll loslegen können. Wir wissen, ab wann wir, in welchen Schritten wir anfangen können zu rekuperieren. Auch da muss man sagen, das Rekuperieren, das funktioniert nicht immer, du gehst nicht immer sofort aufs Maximum, sondern es wird immer auch geschaut, wie du das zeitlich einsetzt oder einsetzen kannst, weil eine Thematik darf man bei dem ganzen Thema oder bei der ganzen Sache auf jeden Fall nicht vergessen ist, dass das Auto fahrbar bleiben muss. Und wenn ich jetzt zu aggressiv rekuperiere, gibt es Kurven, wo der Fahrer, sage ich mal, ich sage jetzt mal ganz einfach, das Heck verlieren würde oder das Heck würde instabil werden. Was wäre das Resultat? Er würde aufhören zu rekuperieren, würde dann vielleicht früher ins Bremsen gehen oder einfach seinen Fahrstil so anpassen. Und dann wäre man unterm Strich auch wieder ineffizienter oder beziehungsweise das Resultat wäre dann einfach auch, dass der Fahrer in der Kurve vielleicht zu langsam wäre in der Midcorner, was dann auch wieder wehtut, rundenzeittechnisch, aber auch energietechnisch, weil eins wollen wir ja immer in den Phasen, wo, sage ich mal, nichts gemacht wird, da wollen wir so schnell wie möglich sein in dem Moment, weil das einfach, das heißt, also ich meine, wenn ich aus 30 km/h hochbeschleunigen muss, ist weniger effizient, als wenn ich aus 50 km/h hochbeschleunigen muss. Also das ist dann immer, das spielt dann auch noch mit. Wenn ich da nochmal auch zurückkommen darf auf das Energy Management generell, wir rechnen das theoretisch aus, probieren das praktisch im Simulator und dann sagt der Fahrer, ja, aber hier an der Stelle können wir so nicht fahren. Dann sagen wir, ja, theoretisch wäre das aber das Beste. Praktisch ist es nicht das Beste, weil der Fahrer ist ein Mensch und der muss das auch handeln können. Und dann deswegen gibt es diese ganze Arbeit eben. Sonst könnte man ja sagen, ja, wir simulieren das nur, das kommt rein und dann, ich sage jetzt mal salopp, ab geht die Luzi. Das ist es halt eher nicht.
Das ist das alte Ingenieursproblem. Man rechnet sich die Hirnzellen wund und plötzlich kommt ein Fahrer, der die ganze Rechnung über den Haufen werfen möchte.
Genau. Und da gibt's welche, die sind da anspruchsvoller. Also die möchten da wirklich selber das ausprobieren. Wir nennen es dann auf Freestyle so ein bisschen. Und andere, die nehmen das an und sagen und versuchen da hinzukommen. Ich meine, die gute Mischung macht's aus, würde ich sagen.
Wie ist denn das bei euren aktuellen zwei Fahrern? Ist da einer eher Freestyle und der andere eher, der sich schön brav an eure Berechnung hält, oder?
Ich würde sagen, es ist ziemlich ausgeglichen bei beiden Fahrern. Also dadurch, dass der Max ein bisschen mehr Erfahrung hat, weiß der schon, wenn was nicht so optimal ist. Also da gibt er schon eher das Feedback. Der Jake ist da ein bisschen, klar, als Rookie in der Formel E ist da ein bisschen zurückhaltender, aber er gibt auch, wenn Sachen nicht gehen oder Dinge nicht funktionieren, dann lässt er uns das auch wissen und wir versuchen es anzupassen.
Ich will noch mal kurz auf Valencia zurückkommen. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Das war zumindest aus Formel E Perspektive oder aus vielleicht auch aus eurer Perspektive ein Tag schrecklich und der andere Tag super geil. Lass uns mal vielleicht mit dem Rennsamstag anfangen, damit wir das Schreckliche aus dem Weg kriegen, als massenhaft Autos ausgerollt sind. Was genau ist da eigentlich passiert?
Ja. Das ist genau die Thematik, das ist das mit der Energy Reduction pro Minute. Und jetzt ist Valencia ja, also ich meine, was man generell sagen muss seit Covid, dass wir einfach mehr auf diesen langen Strecken unterwegs sind und dann auch ja sogar Rennstrecken à la Valencia. Und da ist es wirklich so, dass ja, wenn da Safety Car zum Einsatz kommt, dann stimmt der Ratio nicht 100%, also eine Kilowattstunde pro eine Minute. Wenn dann, das ändert sich dann auch noch, wenn der Fahrer oder das Safety Car oder wie auch immer besonders langsam ist oder besonders schnell ist. Jetzt nehmen wir Valencia, die Rundenzeit war, glaube ich, eine Minute, bisschen über 30.
35 im Rennen.
Ja, genau. Und da muss man mal sehen, da wenn das Safety Car raus ist, da wissen wir schon bei Default, das sind mindestens 2 Kilowattstunden Energy Reduction. Wenn dann der Fahrer das oder das Safety Car noch das bisschen weiter spielt, dann habe ich schnell noch ein bisschen mehr. Und man kann ja dann selber sehen, normalerweise würdest du die Runde in 1 Minute eben 35 abschließen. Wenn du dann kurz vor 3 Minuten für die Runde brauchst oder ein bisschen mehr wie 2, kannst du dann schon ausrechnen, dass du da ja ein bisschen zu viel verbrauchst. Das war der Fall da. Und dadurch, dass wir eben, da waren 5 Safety Cars, wenn ich mich erinnere, oder Safety Cars im Focus Yellows, was auch extrem ist. Also ich meine, wir haben fast die Hälfte des Rennens im Safety Car verbracht, von der Zeit her. Und dann passt es halt nicht mehr vom Ratio. Ich meine, der einfachste Fix wäre gewesen, wenn der bei der letzten Energy Reduction einfach 1 Kilowattstunde weniger gemacht hätte und jeder würde ankommen. Nicht super schnell, weil das Ankommen wäre gegeben. Das wäre auch meine präferierte Lösung gewesen zu dem Problem, dass man das in Zukunft nicht mehr hat. Also in den letzten 5 Minuten einfach 1 Kilowattstunde weniger reduziert, als wie ausgerechnet worden wäre. Und dann bist du safe, weil dann hast du ja einfach noch genug Energie, dir aufzuteilen. Ich meine, wen du nie damit, sage ich mal, überleben lässt, ist derjenige, der zu viel verbraucht hat vorher. Wenn der zu viel verbraucht hat, den wird es da erwischen. Aber das wissen die Leute normalerweise auch, weil sie dann von der Energie auch komplett aus dem Fenster sind. Also wir monitoren das, wir wissen, wo wir sind. Wir wussten auch, ich meine, wir waren ja einer von denen, die dann mit, weiß nicht wie viel km/h im Schneckentempo mit dem Jake uns noch Punkte geholt haben. Ja, bisschen painful, aber es waren Punkte und die waren auch, sind auch wichtig für uns. Ein bisschen spät dran, den Schritt zu machen, weil es ist halt dann auch wieder das Thema zwischen 2 Runden war da auch ein bisschen mit drin, wie viel wird das werden, weil wir waren nicht sicher, ob der Antonio wirklich versucht, auf die letzte Runde zu kommen oder nicht. Hat er dann ja nicht geschafft und dann ja waren es dann doch 2 Runden und da von der Anpassung, wenn wir ein bisschen schneller wären, hätten wir ein bisschen mehr Energie gehabt. Für die meisten wäre es gut gewesen, wenn wir einfach 1 Kilowattstunde weniger reduziert hätten. Und es war schon mal der Fall oder auch in Trainings, da hat der Renndirektor einfach diese 1 Kilowattstunde beim letzten Safety Car einfach weniger gemacht. Sicherheitshalber nehme ich mal an, aber ja, da eben nicht und deswegen ist es so zustande gekommen. Und ja, hat ein bisschen ja, komisch, vielleicht auch doof ausgeschaut am Ende des Tages. Ja.
Jetzt ist es ja so, dass in Valencia am Samstag, ich sag mal, Teams ganz gut drauf reagieren konnten und das Rennen quasi mit fast vollem Renntempo abschließen konnte. Andere, wie auch ihr mit dem Jake, hatten ein paar Probleme, mussten dann die letzte Runde langsam fahren. Hat das denn dafür gesorgt, dass ihr in der Folge irgendwelche Prozesse bei euch angepasst habt, damit sowas nicht mehr passiert? Seid ihr vorsichtiger geworden oder habt ihr jetzt vielleicht möglicherweise sogar einen Puffer, den ihr mit einkalkuliert?
Ja, also eine Sache, die möchtest du immer nicht, ist ein Rennen beenden mit überschüssiger Energie. Also manchmal ja, also die einzige Ausnahme, wo du das machst, ist, wenn du quasi batterielimitiert bist. Da hast du keine andere Möglichkeit, da kannst du nicht die ganze Energie benutzen. Aber sonst möchten wir es nicht. Was wir angepasst haben, ganz klar, ich meine, das wären die Calls, wie wir es machen würden. Vom Approach selber, sage ich mal, hätten wir es jetzt nicht anders gemacht. In unseren Augen, von der Energie her, wären wir richtig gewesen. Der Call war ein bisschen spät und das Reglement, unsere Erwartung war, dass einfach auch vom Reglement her, dass wenn es so ein spätes Safety Car ist, dass da nicht die volle Energie reduziert wird, also einfach eine Kilowattstunde weniger. Um noch auf den Punkt zu kommen, dass Paar das ja ganz gut gemacht haben. Die Paar, die das ganz gut gemacht haben zusätzlich, hatten auch ein bisschen Glück, muss ich sagen, weil wenn ich mich richtig erinnere, der Herr Müller war einer von denen, der war im Kies oder auch der Herr Van Dorn, der dann die Attack quasi nicht genutzt hat oder quasi so genutzt hat, dass er nicht die ganze Zeit aufbrauchen konnte. Die hatten den Vorteil, dass sie quasi Energie gespart haben aus Versehen durch die Situation, dass sie im Kies waren, dass sie ausgeritten sind, dass dann der Safety Car kam und du dann da quasi extra Energie sparen konntest im Vergleich zu denjenigen, die von Anfang an gepusht haben. Also da war eine Riesenportion Glück für manche dabei. Klar, da waren auch welche dabei, die einfach gut reagiert haben oder besser reagiert hatten oder mehr Energie drin hatten. Ich glaube, der Robin war einer von denen, die ganz gut auf der Energieseite noch waren. Ja, aber die haben diejenigen, also ich glaube, Van Dorn war auch, da war irgendwas mit einer Strafe, wo er dann zusätzlich sparen konnte. Für die hat es einfach auch in die Hand gespielt. Also ich glaube, das war mehr, ohne dass sie irgendjemand seine Leistung schmälern will oder wie auch immer. Ich glaube, da war auch das bisschen extra Glück noch mit dabei. Was noch war halt, dass nicht jeder wusste, dass man quasi das Rennen auf dieser Minimalenergie zu Ende fahren konnten. Deswegen gab es ja danach auch noch so ein Strafenfestival bei den Leuten, die dann diesen Energy Reset gemacht haben. Die wurden dann im Nachhinein disqualifiziert, weil das ja nicht geht. Also sobald du die Energie resettest, bist du quasi raus. Und ja, wir waren einer der wenigen, also mit Jeff und ich weiß gar nicht, Lukas, glaube ich auch, die Grassi, die quasi das nicht gemacht haben und dann halt bis zum Ende ja, gekrochen sind, aber dafür halt auch Punkte eingefahren haben.
Mal kurz in dem Zusammenhang, wie viel mehr Verbrauch kalkuliert ihr für den Attack-Modus ein?
Das ist unterschiedlich. Also das wird auch simuliert. Okay. Wir schauen uns das immer an, was macht Sinn an dieser Strecke. Und das wird dann quasi simuliert und das variiert. Ich meine, das Fenster ist nicht so riesig, aber ja, kann schon mal variieren. Und was natürlich dann auch immer noch ein Thema ist, wie viel Attack sind erlaubt und wie viel Attack-Zeit ist erlaubt. Wobei, da sind wir leider, also in meinen Augen leider relativ statisch.
Ich weiß, wie sich Tobi immer wünschen würde, dass mal was anderes als 2x4 Minuten ist. Der ist in unserer WhatsApp-Gruppe immer ganz
enttäuscht. Ich kann sagen, von unserer Seite auch. Also wirklich, also am Anfang, wo wir da reingegangen sind in die Saison 5, haben wir gedacht, oh, das wird schön hier und da mal anders und so. Aber am Ende des Tages, ich meine, ich glaube, das können wir an der Hand abzählen, dass wir da mal Variationen hatten.
Ja, ich glaube, zweimal hatten wir es. Einmal war es 3x3 Minuten und einmal dann auch 3x4.
Ja, genau.
Und ansonsten immer 2x4.
Ja, genau. Und da muss ich sagen, das ist das wünschen wir uns auch, dass da mehr ist. Auch wenn wir kriegen es ja wirklich, die Info kriegen wir ja bloß eine Stunde, also frühestens eine Stunde vorm Rennen. Also wir können dann nicht mehr groß die Themen ausprobieren. Aber wie gesagt, wir würden es uns trotzdem auch wünschen, weil mittlerweile ist jeder so gut drauf und ja, jedes bisschen extra Variation oder wo du einen Unterschied machen kannst, ist eigentlich dann für uns im Engineering und strategisch gesehen einfach spannender. Und dann sieht man ja, ob man, ja, sag ich mal, ob man selber vielleicht der Cleverere war oder die anderen, aber dann kann man zumindest lernen.
Hättet ihr für so Fälle, falls mal Attack Zone oder Attack Mode Aktivierung anders sind als erwartet und ihr tatsächlich nochmal was umplanen müsstet, einen Fahrer in München on Standby quasi, ob das jetzt Sheldon van der Linde ist, so ein Driver in the Loop quasi, hättet ihr sowas?
Während der Session nein. Also wir hatten in der Vergangenheit haben wir es gemacht, hier und da. Das Problem ist, was für uns, also wie wir wissen, dass es andere Teams machen. Für uns ist es aber so, dass wir vor Ort, wenn wir die Streckendaten haben, die Informationen, also genug Informationen haben, das quasi so zu transferieren und auch zu simulieren, dass es nicht arg viel mehr Mehrwert wäre. Also ich glaube, am Ende des Tages wären die Fragezeichen wahrscheinlich größer, wenn wir es machen würden, ob wir das dann wirklich so übernehmen wollen würden, wie in unserem aktuellen Prozess. Also es gibt welche, die machen das, aber in unserem Setting macht es nicht so sehr viel Sinn.
Dann lass uns mal zum Sonntagsrennen von Valencia gucken. Das war aus BMW-Perspektive ja das komplette Gegenstück. Nimm uns mal mit in den Briefingraum nach dem Qualifying. Was war eure Erwartungshaltung vor dem Sonntagsrennen?
Also unsere Erwartungshaltung, also jetzt gerade mit Jake haben wir gedacht, dadurch, dass wir, ich meine, klar, wir waren happy, auf Pole zu stehen, wobei jeder, und ich glaube, es wurde auch schon diskutiert im Nachhinein oder auch währenddessen, jeder wollte nicht der Erste sein und quasi da den Fahrzeugen hinter sich den Tow geben, also den Windschatten. Und das war halt unser Gedanke auch. Unser Gedanke war da klar zu dem Zeitpunkt, da haben wir gesagt, ja, wenn irgendwie möglich oder wenn es passiert, dass wir überholt werden, dann sind wir jetzt nicht böse am Start und wir würden uns auch da ganz okay auf Platz 2 einreihen. Den Gefallen hat uns aber keiner tun wollen. Jeder hat gedacht, ah ja, wir lassen mal den Jake die schwierige Arbeit da ja abwickeln oder halt quasi da das Loch in die Luft reißen. Ja, und das war dann der Fall. Und wir hatten schon befürchtet, dass das wirklich ziemlich schwierig wird von der Energie und dass die Fahrzeuge hinter uns deutlich mehr Energie sparen können. Und es wird ja dann immer eingeblendet im Fernsehen. Und wir haben wirklich, ich habe eigentlich gar nicht hinschauen können, als dann die Werte kamen. Und dann waren aber die Werte nicht dramatisch, muss man wirklich sagen, sondern es war, glaube ich, bloß so um die 1%, wenn überhaupt. Ich meine, das ist ja immer aufs Prozent nur genau. Und dann haben wir gesehen, naja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wo wir sind. Und dann hat es eigentlich gepasst und wir konnten auch im Verhältnis zu paar hinteren oder im hinteren Feld sogar auch noch sparen. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, dann geht sich das vielleicht doch einigermaßen aus. Und dann haben wir einfach geschaut, dass sobald es eine Möglichkeit gab, da sich vielleicht ein bisschen wegzureißen, haben wir versucht, das einfach zu machen. Und das ist eigentlich relativ gut aufgegangen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir bei der ersten Attack, sind wir quasi so reingekommen, dass wir quasi gerade nicht überholt wurden oder beziehungsweise der Turvey, ich glaube Turvey war es, zwischen Reihen zu Alex Lynn war es, glaube ich, noch.
Genau.
Und das hat uns eigentlich ganz gut gefallen, dass das so war, weil das heißt auch wieder, dass die ein bisschen kämpfen und ein bisschen extra Energie gebrauchen. Gut, und dann hat es natürlich sicherlich auch noch geholfen, was für einen Alex nicht so toll war, dass der halt quasi dann angestupst wurde von NATO. Das hat uns dann auch nochmal geholfen und auch dieses Momentum haben wir dann direkt ausgenutzt und unsere zweite Attack genutzt und haben es von da an eigentlich wirklich nur noch selber wegschmeißen können. Also da war es dann auch von der ganzen Energiemanagement und wie stehen wir da im Verhältnis zu den anderen, war das eigentlich in relativ trockenen Tüchern. Und da ging es halt dann einfach von unserer Seite her so, haben wir halt gesehen, dass wir quasi zwischen diesen zwei Runden sind. Also zu diesem Zeitpunkt haben wir gesehen, dass wir da genau zwischendrin liegen, wir aber halt auch der Führende sind und das quasi entscheiden können. Und dann hat sich dann ziemlich schnell auch der Gedanke bzw. die Strategie gefasst, dass wir das kürzer machen, last minute.
Du sagtest schon, Alex Lynn war ja lange Zeit im Windschatten von Jake, hat viel Energie gespart, ist dann, glaube ich, sogar auf Platz 8 durch den Stupser zurückgefallen, hat seine ganze Energie wieder verbraucht für die Aufholjagd, sodass zwei, drei Runden vor Schluss Jake sogar derjenige war, der die meiste Energie übrig hatte. Habt ihr da nicht überlegt, tatsächlich noch die Runde dran zu hängen, weil Jake hätte sich ja eigentlich erlauben können und dann ja, die Konkurrenten am langen Arm verhungern lassen.
Ja, wir hatten natürlich, wir sind gehen alle Szenarien durch, ist natürlich auch ziemlich stressvoll und wild, sage ich jetzt mal, also geordnet wild, aber trotzdem wild. Da gibt's unterschiedliche Ideen, auch unterschiedliche Argumente pro und con und das muss man dann auch relativ schnell entscheiden, wie man das managen will. Und klar, wir haben auch noch ein zweites Fahrzeug, was vielleicht da auch von profitieren könnte, wenn wir da länger gehen. Ja, nichtsdestotrotz war es halt wirklich, also wir waren wirklich, wir haben da auch Tools und Möglichkeiten zu sehen, wo wir stehen. Und es war wirklich genau zwischendrin. Und es hätte wirklich, selbst wenn wir gewollt hätten auch, länger zu fahren, hätte es auch durchaus passieren können, dass es gerade sich nicht rausgeht und es wird dann eine Runde kürzer. Und dann bist du nachher der, der vielleicht unter Umständen mit überrascht wird. Weil dann geht es darum, dann müssen wir sehen, wann wir die Linie überfahren und müssen dann reagieren und umschalten. Und wenn da jemand vielleicht bessere Tools hat oder auch schneller ist, dann ist der vielleicht schon preloaded oder halt schon besser vorbereitet und kann dann gleich attackieren. Und das ist dann schon ein Riesenunterschied, wenn ich zwischen den letzten beiden Runden, also einmal ist quasi flat-out Racing und das andere Mal ist deutliche Strategie runter zu dem quasi die Hälfte an Speed. Also wenn du da dann daneben liegst, dann, also im Prinzip du auf zwei Runden bist und der andere auf eine Runde, dann bist du überholt in Valencia gleich, also da ist es gleich. Und da, das war für uns, war es einfach zu heiß. Und wir wollten das entscheiden und haben das einfach kurz ziehen wollen. Ich meine, es wäre sicherlich, es hätte einige erwischt, wenn wir entschieden hätten, länger zu gehen. Dann hätten wir nochmal wahrscheinlich vielleicht nicht so extrem wie den Tag vorher, aber da hätten wir paar haben wirklich, und das haben wir auch gesehen, paar haben wir einfach auf das kurze Rennen schon früher spekuliert.
Da hättet ihr bestimmt auch was obendrauf bekommen vom Formel-E-Kommunikationsteam, wenn das am zweiten Tag in Folge passiert wäre wahrscheinlich.
Ja, happy wären sie nicht gewesen, aber ich meine, gut, das ist natürlich auch, wir hätten ja die Mittel ausgenutzt, wie es geht. Nee, aber bei uns war es wirklich reine Safety-Feature und es ist halt auch wirklich für uns dann ganz klar gewesen, welche Richtung wir gehen. Und ja, insofern.
Bist du derjenige, der dann als Cheerleader vom ganzen Team den berühmten Final Call hat? Bist du dann quasi derjenige, der am Ende den Stempel drauf tritt und sagt, ja, wir fahren jetzt langsamer diese Runde und machen dann Vollstrom die letzte?
Genau. Also im Prinzip ist es so, wir haben einen, der, so mein Kollege, der Will, der monitort die ganzen Sachen, der macht dann auch diese Vorschläge direkt, hat er auch gemacht und hat gesagt, er würde das dann zu dem Zeitpunkt, wo wir eben gesehen haben, dass er da genau zwischendrin hängt, hat er den Vorschlag gemacht und dann habe ich gesagt, ja okay, das machen wir dann und dann haben wir quasi entschieden, das halt dem Fahrer last minute zu geben, weil wie gesagt, sonst hört es ja jeder, sonst kann sich ja jeder frühzeitig darauf einstellen und deswegen ist das so geschehen, wie es geschehen ist.
Ich würde mal so gerne im Intercom drin hängen bei einem Team. Ach, wann habt ihr das schon überlegt? Also wenn du sagst, natürlich kommuniziert man das so spät, wie es irgendwie nur möglich ist. Ab wann habt ihr sowas realisiert?
Wie gesagt, also es war um den Zeitpunkt unser zweiten Attack, weil die Attack, die bringt es ja auch nochmal hoch und runter, aber da war es dann eigentlich wirklich ziemlich klar und wir, wie gesagt, wir haben da die Tools und da siehst du das im Prinzip schwarz auf weiß, dass du dazwischen hängst und dann wird natürlich sofort abgewogen, was bedeutet es, wenn wir länger fahren, was bedeutet es, wenn wir kürzer fahren und das haben wir dann da entschieden, quasi zu dem Zeitpunkt, dass wir das so machen möchten. Und dann, wie gesagt, Final Call ist dann wirklich erst ziemlich zum Schluss. Du musst auch schauen, dass sich das ausgeht. Man könnte natürlich auch sein, dass da noch ein Fehler ist und du verlierst dann 2 Sekunden oder so unnötig und dann verlierst du vielleicht auch die Option. Das geht wirklich, also so eng wie das da war, kann das wirklich schon das Zünglein an der Waage sein, dass das dann halt nimmer geht oder oder doch noch gehen?
Jetzt steckt ihr ja schon mitten in der Vorbereitung aufs nächste Rennen in Puebla. Jake, Dennis und Max Günther, die sind, wenn ich richtig informiert bin, wahrscheinlich gerade im Nebenzimmer von dir und sitzen schon im Simulator. Das sagt sich immer so leicht, Vorbereitung auf Puebla. Welche Items gehören denn zu eurer Simulatorvorbereitung dazu auf so ein Rennwochenende?
Ja gut, das Wichtigste mal für uns ist die Strecke und das Layout fahren. Also da gibt's dann ganz unterschiedliche, ich sage mal, Hot Topics. Sicherlich wollen wir wissen, Qualitrim, dann werden natürlich die unterschiedlichen Energieniveaus abgefahren, also die 200 Kilowatt, 235 und 250, also eben fürs Qualifying. Und dann, wenn das alles passt oder beziehungsweise die Themen abgehakt sind, dann geht's aufs Energy Management. Also im Prinzip werden dann die Daten vom Simulator genommen und dann wird da quasi auf die wird dann quasi das Energy Management entwickelt. Wie gesagt, vorab wurde das schon simuliert, aber dann darauf wird's dann entwickelt und dann wird das quasi abgefahren. Und dann werden auch unterschiedliche Szenarien abgefahren, unterschiedliche Temperaturszenarien, unterschiedliche Rennszenarien, auch durchaus Focus Yellow, Safety Car Situationen werden simuliert. Ja, einfach erstens mal als Training für die Crew, Training für die Fahrer, aber auch um einfach zu sehen, dass wir unterschiedliche Verbräuche haben. Und das Ganze wird immer wieder eine Schleife gezogen und dann wird das Energy Management angepasst und ja, das ist im Prinzip die Hauptarbeit. Ja, auch wieder einfach ausgedruckt, ist natürlich zeitaufwendig.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann der Punkt, wo man vorher alles schön gerechnet hat und dann kommt der Fahrer dazu und man ärgert sich. Wie viele Runden, muss ich mir vorstellen, fahrt ihr im Simulator vorher? Das muss vierstellig sein, oder?
Na, also ich würde mal sagen, pro Fahrer, ich sag mal zwischen, es kommt immer darauf an, es ist auch immer, ist es eine Strecke, wo wir schon mal waren, dann ist es unter Umständen weniger. Ist es eine Strecke, die komplett neu ist, ist es mehr, dann ist es ja oft so, dass wir dann noch Last-Minute-Updates bekommen oder auch die FIA oder FIO sich entscheidet, doch noch mal was anzupassen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir das dann noch rein. Ja, also ich sag mal zwischen, also wenig wären es, wenn es 200 sind pro Fahrer, vieles ist dann so ungefähr um die 500 pro Fahrer.
Rund. Okay. Also doch nicht ganz so viel, wie ich befürchtet habe.
Nee, ich meine, es kommt immer darauf an, es gibt dann noch so Zusatzsessionen, wo man dann manchmal auch noch so Entwicklungen fährt und so weiter. Wenn man die noch mit reinnimmt, ja, dann kann es vielleicht sein, dass man im Schnitt so gerade an die 1000 kommt vielleicht. Aber ja, in der Regel hat der Fahrer so zwischen 200 und 500.
Ja, jetzt gibt's ja, ich sag mal, eine Besonderheit bei der Strecke in Puebla. Da wird ja eine Steilkurve gefahren. Ich glaube, sogar zum allerersten Mal in der Formel E-Geschichte. Meinst du, dass das irgendeinen Unterschied macht, irgendeinen Einfluss hat? Auf Energiemanagement vielleicht nicht so unbedingt, aber was die Reifen betrifft, Reifenmanagement das Thema?
Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade die langgezogene Kurve da, ich meine, das ist jetzt eine Steilkurve, das hilft eigentlich ja ein bisschen generell, wenn ich das jetzt vergleiche zu Mexiko, zu der alten Strecke, da haben wir auch so eine ganz langgezogene Kurve, die war nicht steil. Das hat dem Reifen wehgetan. Also die Steilkurve sollte eher etwas helfen, sage ich mal. Das muss man natürlich setup-technisch ja schon mit einberechnen, also sprich Anpassung vom Fahrzeugsetup ist es zu berücksichtigen. Ja, und vom Verschleiß, sage ich mal, vom Layout, das ist schon so, dass wir denken, dass die rechte Seite da ein bisschen mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Und da ist es auch clever, das Reifenmanagement richtig einzuplanen. Die Thematiken werden auch ein bisschen im Simulator mit abgefahren. Gut, wir haben jetzt da keine richtigen Verschleißthemen im Simulator, aber halt doch, was es fahrdynamisch machen würde und was es auch energietechnisch bedeutet, Reifenenergie, also jetzt nicht Energy Management, dass wir da versuchen, die Themen schon abzuklopfen im Vorhinein.
Wie sieht das jetzt dann tatsächlich bezüglich der Abstimmung aus? Arbeitet ihr da mit unterschiedlichem Reifendruck oder unterschiedlichem Sturz oder verändert ihr die Radaufhängung?
Ja, wie gesagt, also all diese Parameter sind legitim und werden angeschaut. Das Fahrzeug-Setup, also wie gesagt, alles von denen wird angefasst und auch angeschaut und dann ausprobiert. Teilweise ausprobiert am Simulator und teilweise einfach auch durch Erfahrung beziehungsweise auch wieder Offline-Simulationen confirmed.
Okay. Wo wir das Thema Reifen schon hatten, da hatten wir ja in der vergangenen Woche ein ganz interessantes Gespräch mit René Rast geführt, der sich ja den Wechsel zu Slick-Reifen gewünscht hat, um einfach noch mehr Performance rauszuholen. Siehst du das denn aus Ingenieursperspektive?
Prinzipiell ja, wobei ich mir vorstellen kann, wenn das jetzt wirklich ein klassischer Slick-Reifen wäre und wir Pomme-E-like, also so wie es eigentlich ursprünglich immer war, in den Städten unterwegs sind, weiß ich nicht, ob das so vorteilhaft wäre für die Show und auch für das Racing und das generelle für den generellen Einsatz. Also ich würde sagen, am Anfang, wo ich in die Serie kam, habe ich mir das auch gedacht, das wäre besser. Jetzt so im Nachhinein weiß ich gar nicht. Ich glaube, es macht schon Sinn, diese, ich sage jetzt mal All-Weather oder auch umweltfreundlicheren Reifen zu haben. Also, wie gesagt, die Thematik, da mehr Grip zu haben mit dem Slick. Ich meine, der Slick hat auch ganz, ganz viele Nachteile oft. Oft sind die total kritisch, wenn sie nicht im richtigen Temperaturfenster sind. Verschleiß, dann habe ich beim Slick definitiv ja so, dass er in den meisten Fällen, dass er neuer Slick mehr Performance gibt und so weiter. Und die ganzen Thematiken habe ich beim aktuellen Reifen einfach nicht. Und insofern ist es eigentlich ganz schön und ich finde, das passt eigentlich viel besser zu der Serie.
Jetzt geht's ja in Richtung der letzten Saisonhalbzeit, einerseits in dieser Saison und andererseits fürs BMW-Werksteam mit dem großen Finale beim Heimrennen in Berlin. Das ist, wenn man die Fahrer fragt, schon immer ein emotionales Thema. Klar, Heimrennen, dann vermutlich und hoffentlich auch vor Publikum. Aber ich bin mir sicher, das ist für euch auch als nicht nur als irgendwelche Ingenieure für ein deutsches Team, sondern auch noch als deutsche Ingenieure in einem deutschen Team, auch eine emotionale Geschichte sicherlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir waren gern in der Formel E und ja, in Berlin und auch das ganze Szenario in Tempelhof, das ist einfach, auch wenn man es überlegt, wie lange das Gebäude da gibt und auch einfach das ganze, ja, da zu sein, ist emotional und ja, hoffentlich mit Zuschauern wieder. Das würden wir uns auf jeden Fall wünschen.
Ja. Gut, Valentino. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich bin immer noch ganz, ganz baff davon, wie ja, verstrickt. Also nicht, dass es neu wäre für mich, aber ich finde das unheimlich faszinierend, was für eine riesen Maschine da im Hintergrund von jedem Rennteam arbeitet. Und alles nur für so ein 45-Minuten-Rennen plus eine Runde. Also vielen Dank für deine Eindrücke.
Gerne. Gerne, gerne.
Och, war das ein netter Kerl. Ich habe mich sehr an Maximilian Günther zum Teil erinnert gefühlt. Ich glaube, die beiden kommen richtig gut miteinander aus. Da haben sich zwei gefunden.
Ich fand auch super netter Kerl und hat auch sehr viele interessante Sachen gesagt. Das hat uns noch mal einen tieferen Einblick in die ganze Thematik ermöglicht, oder? Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Also habe ich ja gerade schon gesagt, ich verstehe jetzt plötzlich viel mehr als vorher. Nicht, dass ich vorher nicht auch schon irgendwie so eine grobe Ahnung habe, aber es ist immer unheimlich hilfreich, mit Expertinnen und Experten zu sprechen. Und ich glaube, das war auch gut für alle, die gerade zuhören, mal so einen Einblick in unsere Arbeit vielleicht so ein bisschen zu kriegen und komplett mitzuhören, das, was wir auch erfahren. Ach, ich fand's einfach großartig. Ich hoffe ja sehr, dass auch nach dem BMW-Ausstieg wir ihn irgendwo im Elektromotorsport nochmal wieder erleben werden. Ich meine, die Wege sind ja kurz. Also ich könnte fast garantieren dafür, dass man Valentino Conte noch irgendwo mal wieder im Rennsport sehen wird. Denn es ist alles eine sehr, sehr kleine Familie, oftmals dann doch. Gut, Tobi, ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich muss jetzt erstmal das tolle Gespräch verdauen und würde vorschlagen, damit wir jetzt hier nicht allzu viel Pulver vor der Puebla-Vorschau verschießen, einfach das Intro anmachen. Und danke dir für deine Zeit.
Gerne. Ja,
dann mach's gut. Bis zum nächsten Wochenende. Puebla-Vorschau, bereite dich gut vor.
Ich bin dabei. Und du hast ja zum Glück die Vorschau schon geschrieben.
Ja, richtig. Auf jeden Fall habe ich sie jetzt gerade geschrieben. Also dann, mach's gut, Tobi.
Mach's besser. Tschüss.